Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Ingo, am 21. Mai diesen Jahres hat das Berufungsgericht in Paris ein Urteil gesprochen, auf das die Angehörigen 17 Jahre gewartet haben. Air France und Airbus wurden wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Jeweils 225.000 Euro Geldstrafe.
Ist nicht dein Ernst. 225.000 Euro? Es ging um 228 Tote.
Das ist die gesetzliche Höchststrafe, die in Frankreich in diesem Verfahren gegen ein Unternehmen möglich war. Um die Summe geht es auch gar nicht. Es geht darum, wie lange dieses Verfahren gebraucht hat, um überhaupt dorthin zu kommen.
Ja, dann erzähl mal den Weg. Der ist nämlich der eigentliche Punkt.
2019 wollten die Ermittlungsrichter das Verfahren einstellen. Nicht genug Beweise. Die Angehörigen haben sich dagegen gewehrt und die Anklage erzwungen. Im Prozess 2022 und 2023 hat dann sogar die Staatsanwaltschaft selbst erklärt, eine Verurteilung sei nicht möglich. Im April 2023 wurden beide Konzerne freigesprochen.
Und mit welcher Begründung?
Das Gericht sah durchaus Nachlässigkeiten. Airbus habe Vorfälle mit den Geschwindigkeitssonden nicht ausreichend nachverfolgt. Air France habe die eigenen Piloten nicht deutlich genug gewarnt. Aber einen belastbaren Kausalzusammenhang zum Absturz sah man nicht. Das Berufungsgericht hat das jetzt gekippt und festgestellt, dass Airbus die Vereisungsanfälligkeit dieses Sensors seit langem kannte und das Risiko unterschätzt hat.
Und die vorsitzende Richterin hat in der Urteilsbegründung von einer Katastrophe mit Ansage gesprochen. Beide Konzerne hätten das Risiko gekannt und den Absturz verhindern können.
Und ist das Verfahren jetzt damit endlich zu Ende?
Nein. Airbus geht zum Kassationshof. Der prüft aber nicht die Fakten neu, sondern nur, ob das Recht richtig angewendet wurde. Er kann das Urteil bestätigen, aufheben oder zurückverweisen. Air France hat sich diesen Weg zunächst offen gelassen.
Und warum machen wir daraus jetzt eine Folge im Arbeitsschutz-Podcast?
Na, weil dieses Urteil eine Erzählung beerdigt, die sich 17 Jahre lang hartnäckig gehalten hat. Die Erzählung vom sogenannten Pilotenfehler. Und weil diese Erzählung gerade dabei ist, in unseren Betrieben ein zweites Mal Karriere zu machen, nur mit anderer Technik. Darum machen wir diesen Podcast.
Dann erzähl die Geschichte doch kurz für alle, die sie nicht im Kopf haben.
Okay. Wir gehen zurück zum 1. Juni 2009. Es ist kurz nach 2 Uhr nachts über dem Südatlantik. Ein Airbus A330 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris. 216 Passagiere, 12 Besatzungsmitglieder, Menschen aus 33 Ländern, darunter 28 Deutsche. In 11.000 Metern Höhe vereisen drei kleine Metallrohre an der Außenhaut, die sogenannten Pitot-Sonden. Die messen die Geschwindigkeit. Die Anzeigen fangen an, sich zu widersprechen und der Autopilot macht genau das, wofür er gebaut ist. Er schaltet sich ab und gibt das Flugzeug an die Menschen zurück.
Ja, und dann?
Dann zieht der steuernde Pilot die Nase hoch. Das Flugzeug gerät in den Strömungsabriss und fällt. 4 Minuten und 23 Sekunden später schlägt es auf dem Wasser auf. Technisch war die Maschine bis zum Schluss intakt. Und seitdem hältst du in jeder Zusammenfassung denselben Satz. Die Piloten hatten verlernt zu fliegen, weil die Automatik ihnen jahrelang die Arbeit abgenommen hat.
Und den Satz hältst du für falsch?
Ich halte ihn für die bequemste verfügbare Antwort. Er hat einen Schuldigen, er braucht keine Investition und er ist praktischerweise tot.
Dann sag mir, wo sie nicht stimmt.
An drei Stellen. Erstens, im Cockpit saßen in dem Moment nur zwei Piloten, nicht drei. Der Kapitän war in seiner vorgeschriebenen Ruhephase. Er kam erst 1,5 Minuten später dazu, in eine Situation, deren Entstehung er gar nicht miterlebt hat. Er musste in einen laufenden, bereits eskalierenden Zustand hineinspringen und ihn quasi im Dunkeln rekonstruieren.
Das kennt jede Nachtschicht.
Ja, das kennt jede Übergabe auf der Intensivstation. Wer dazukommt, sieht den Zustand, nicht den Weg dorthin. Und genau der Weg ist die Information, die er jetzt bräuchte.
Und zweitens?
Diese Sonden waren ein bekanntes Problem. Es gab bereits dokumentierte Vorfälle und es gab auch Meldungen dazu. Und das ist exakt der Punkt, an dem das Berufungsgericht die Verurteilung festgemacht hat. Das Risiko war bekannt und es wurde unterschätzt. Übersetzt in unsere Sprache heißt das, es gab beinahe Unfälle, sie wurden gemeldet und das Meldesystem hat nichts bewirkt.
Das ist ein Satz, den ich in Begehungen ständig höre. Wir melden das seit Jahren.
Und meistens sagen die Leute ihn resigniert, gar nicht anklagend. Das ist das Alarmierende daran.
Und drittens?
Drittens, und das ist für mich der eigentliche Skandal, die Warnlogik. Die Stall-Warnung, also die akustische Warnung vor dem Strömungsabriss, verstummte, als der Anstellwinkel so extrem wurde, dass das System ihn als ungültig verwarf. Und sie ertönte wieder, sobald die Piloten die Nase senkten. Also genau dann, wenn sie das Richtige taten.
Sag das bitte nochmal.
Na, das Warnsystem schwieg, als es am gefährlichsten war, und es schrie, sobald jemand richtig reagierte.
Wenn ich so eine Maschine in einer Halle stehen hätte, würde ich sie sperren lassen.
Noch am selben Tag, und du hättest jede rechtliche Grundlage dafür. Dazu kommt, der Anstellwinkel, die entscheidende Größe in dieser Situation, wurde im Cockpit gar nicht angezeigt. Und ein Training für den Strömungsabriss in Reiseflughöhe hatte die Besatzung nie durchlaufen.
Also erwarten wir vom Menschen, dass er ein Problem löst, für das wir ihm weder die Anzeige noch das Training noch eine verlässliche Warnung gegeben haben?
Genau. Und wenn er es dann nicht löst, nennen wir es menschliches Versagen. Das ist der Reflex, gegen den wir in diesem Podcast seit der ersten Folge anreden. Neu ist nur, diesmal hat sogar ein Gericht ihn zurückgewiesen.
Trotzdem bleibt etwas übrig. Die Piloten waren tatsächlich aus der Übung.
Ja, da hast du vollkommen recht. Nur, das ist kein Charakterproblem, sondern ein Konstruktionsproblem. Und es wurde schon längst beschrieben. 1983, Nissan Bainbridge, ein Aufsatz mit dem Titel Ironies of Automation. Drei Gedanken, die man in jedes Lastenheft heften sollte.
Und die wären?
Erstens, ein Konstrukteur automatisiert meist alles, was sich automatisieren lässt. Übrig bleibt für den Menschen genau das, was zu unregelmäßig war, zu komplex oder zu unvorhersehbar für die Maschine. Also die Restmenge der schwierigsten Aufgaben.
Also der Mensch kriegt den Bodensatz.
Genau so ist es. Zweitens, wir setzen den Menschen als Überwacher eines Systems ein, das in der Routine viel besser ist als er. Menschen sind aber notorisch schlecht darin, über lange Zeiträume etwas zu überwachen, das fast nie ausfällt. Das ist keine Faulheit, das ist gelebte Aufmerksamkeitsphysiologie. Nach 20, 30 Minuten monotoner Überwachung sinkt die Entdeckungsleistung messbar.
Und drittens?
Und drittens, und das schließt den Kreis. Der Mensch soll ausgerechnet in den Situationen übernehmen, mit denen die Automatik überfordert war. Also in den seltensten und schwierigsten, und zwar ohne Übung, weil die Automatik ihm diese Übung genommen hat.
Das ist ein Teufelskreis.
Ja, es ist ein Paradox. Je zuverlässiger die Automatisierung, desto seltener greift der Mensch ein. Je seltener er eingreift, desto schlechter wird er darin und desto kritischer wird der Moment, in dem er es doch muss. Zuverlässigkeit erzeugt Verwundbarkeit.
Hast du ein Bild, das jeder das sofort versteht?
Das Navigationsgerät. Frag jemanden, der seit 10 Jahren nach Navi fährt, wie er ohne Gerät von, sagen wir, Herne nach Münster kommt. Er schafft es, aber er braucht länger und er ist ziemlich unsicher. Solange das Gerät läuft, merkt das niemand. Kompetenzverlust ist unsichtbar, bis er relevant wird. Und genau dann ist er nicht mehr reparierbar.
Und in der Zwischenzeit sehen alle Kennzahlen besser aus als vorher.
Genau das ist der Kern des Problems. Der Kompetenzverlust und die Leistungsverbesserung laufen gleichzeitig. Deshalb fällt er in keinem Controlling auf.
Gib mir die Fachbegriffe, damit die Leute danach suchen können.
3. Erstens, Automation Bias. Ich übernehme den Vorschlag des Systems, auch wenn eigene Informationen dagegen sprechen. 2. Complacency. Auf Deutsch am ehesten Überwachungssorglosigkeit. Meine Aufmerksamkeit sinkt, weil das System ja immer funktioniert. Und 3. De-Skilling. Der schleichende Verlust einer Fertigkeit, die ich einmal beherrscht habe. Alle 3 sind gut untersucht, alle 3 sind vorhersehbar und keiner von ihnen ist ein persönliches Defizit.
Machen wir es konkret. Wir haben keine Airbusse im Betrieb. Wo sitzen unsere Leute im Cockpit?
Überall dort, wo ein System zuverlässig arbeitet und ein Mensch formal die Verantwortung trägt. 1. und das ist der offensichtlichste Fall, Monitoralarme. Alarmmüdigkeit ist eines der am besten belegten Sicherheitsprobleme im Krankenhaus überhaupt. Und sie ist derselbe Mechanismus wie bei dem Airbus-Zwischenfall. Ein Warnsystem, dessen Signal seine Bedeutung verloren hat.
Nur, dass da niemand vor Gericht steht.
Noch nicht. Zweitens, KI-gestützte Befundung. Radiologie, Pathologie, EKG-Auswertung, Sepsis-Frühwarnung. Wenn ein System in 98% der Fälle richtig liegt, wie hoch ist dann deine Bereitschaft, beim 99. Fall zu widersprechen? Und wie erklärst du deinem Chefarzt hinterher, dass du gegen das System entschieden hast und dann auch noch falsch lagst?
Das ist eine Frage der Fehlerkultur, nicht der Technik.
Genau. Drittens, die Organisation selbst. Dienstplanalgorithmen, Belegungssteuerung, automatisierte Personalbedarfsrechnung. Da entstehen Arbeitsbedingungen, die niemand mehr bewusst entschieden hat. Wenn die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ernst gemeint ist, gehört genau das hinein. Merkmalsbereich Arbeitsorganisation.
Ja, und das gilt ja nicht nur für die Klinik.
Nein, überhaupt nicht. Nimm zum Beispiel auch die Instandhaltung. Vorausschauende Wartung, zustandsbasierte Überwachung. Das System meldet, wenn ein Lager getauscht werden muss. Vorher ist jemand mit der Hand an die Maschine gegangen, hat sie gehört, gespürt, gerochen. Diese Fertigkeit verschwindet innerhalb einer Kollegengeneration und zwar unbemerkt, weil die Kennzahlen in der Zwischenzeit viel besser werden.
Bis das System einmal falsch liegt.
Bis das System falsch liegt oder ausfällt. Und dann steht da jemand vor einer Anlage, für die es keinen Erfahrungswert mehr im Haus gibt. Betriebsräte verstehen diesen Punkt überhaupt sofort. Kompetenzverlust ist nicht nur ein Sicherheitsthema, er ist auch ein Beschäftigungsthema.
Und jetzt kommt der Punkt, der an uns selbst geht.
Ja, wir Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte. Ich kann heute eine Gefährdungsbeurteilung in 4 Minuten generieren lassen. Sie sieht gut aus, sie hat die richtigen Überschriften, die richtigen Formulierungen, die richtige Struktur und sie zitiert sogar die richtigen Vorschriften.
Und?
Und sie ist überhaupt nicht in der Halle gewesen. Ich nenne das für mich Hochglanzkompetenz. Ein Ergebnis, das alle äußeren Merkmale von Fachwissen trägt, ohne dass Fachwissen dahinter steckt. Und ich sage ausdrücklich, klar, ich nutze diese Werkzeuge selbst, täglich, und ich werde damit besser. Und der Unterschied liegt nicht darin, ob ich sie nutze. Er liegt darin, ob ich das Ergebnis selbst prüfe oder ob ich am Ende nur unterschreibe.
Und von außen ist dieser Unterschied nicht zu sehen.
Das ist das Problem. Bei einem fehlenden Gehörschutz sehe ich das Defizit sofort. Bei einer ungeprüften Beurteilung sehe ich es erst, wenn etwas passiert ist. Und dann steht meine Unterschrift darunter.
Wenn der Verlust unsichtbar ist, woran merke ich dann überhaupt, bevor etwas passiert?
Na, es gibt Frühindikatoren, 4, die ich mir angewöhnt habe zu fragen. Der erste, wie oft widerspricht bei euch jemand dem System? Wenn die Antwort 0 ist, heißt das nicht, dass das System immer recht hat. Es heißt, dass niemand mehr hinschaut.
Der zweite?
Kann mir jemand erklären, warum das System zu genau diesem Ergebnis kommt? Nicht der Hersteller. Die Person, die damit arbeitet. Wenn die Antwort lautet, na, das macht der Rechner irgendwie, hast du keinen Bediener mehr, sondern einen Weiterreicher.
Und 3?
Wann wurde das manuelle Verfahren zuletzt geübt? Nicht dokumentiert, nicht in der Unterweisung erwähnt, tatsächlich durchgeführt mit abgeschalteter Automatik. Bei den meisten Betrieben ist die ehrliche Antwort, na, noch nie.
Und 4?
Was passiert mit dem, der Alarm schlägt und sich dann auch noch irrt? Das ist die Frage, die alles entscheidet. Wenn ein Fehlalarm Nachteile hast, bekommst du keine Alarme mehr. Und dann bist du bei Airbus. Es gab Meldungen, sie waren im System, sie haben nichts bewirkt.
Diese 4 Fragen kann jede Fachkraft in jeder Begehung stellen.
Und sie kosten nichts. Das ist das Schöne daran. Sie sind auch nicht bedrohlich formuliert. Weil sie nicht nach Schuld fragen, sondern nach Übung.
Der übliche Ratschlag lautet ja, mehr Achtsamkeit, Digital Detox, denkt gefälligst wieder selbst.
Und da wird es aus Arbeitsschutzsicht ärgerlich. Nicht, weil das inhaltlich falsch wäre, sondern weil es an der falschen Stelle steht. Übersetzt das, was du gesagt hast, mal ins TOP-Prinzip.
Technisch, organisatorisch, personenbezogen.
Ja. Und ein Appell an die Selbstdisziplin ist eine reine P-Maßnahme. Unterste Stufe der Wirksamkeit, freiwillig, in der Freizeit, auf eigene Kosten. Wir würden bei keiner anderen Gefährdung so argumentieren. Wir sagen ja auch nicht, der Lärm bleibt und du übst am Wochenende halt, dich zu konzentrieren. Am besten in der Disco.
Dann sortieren wir das durch. T.
Technisch heißt, Systeme beschaffen, die Controller einfordern, statt sie zu ersetzen. Ein System, das seine eigene Unsicherheit anzeigt. Nachvollziehbarkeit. Also, warum genau schlägt es das vor? Keine stillen Voreinstellungen, die durchlaufen, wenn niemand widerspricht. Definierte Rückfallebenen für den Ausfall. Und der wirksame Hebel liegt vor der Einführung, nämlich im sogenannten Lastenheft. Was in der Beschaffung nicht gefordert wird, holst du im laufenden Betrieb gar nicht mehr herein.
Und das O?
O organisatorisch ist der größte Block. Erstens, Vier-Augen-Prinzip an definierten, benannten Stellen. Nicht überall, das überfordert, sondern dort, wo ein Fehler nicht mehr korrigierbar ist. Zweitens, Übungsintervalle für das manuelle Verfahren regelmäßig und mit abgeschalteter Automatik, sowie eine Evakuierungsübung. Drittens, eine klare Verantwortlichkeit für die Freigabe. Eine Person, kein Gremium. Und viertens, eine Fehlerkultur, in der jemand sagen darf, ich habe dem System widersprochen, tja, und ich lag dabei falsch.
Und das Mitbestimmungsthema?
Betriebsvereinbarung zum KI-Einsatz, Mitbestimmung nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz, dazu die Europäische KI-Verordnung. Artikel 14 verlangt bei Hochrisikosystemen wirksame menschliche Aufsicht. Wirksam heißt, der Mensch muss nämlich tatsächlich eingreifen können und dazu befähigt sein. Ein Häkchen im Freigabefeld ist keine Aufsicht. Und Artikel 4 verlangt seit Februar 2025 KI-Kompetenz beim Personal. Das ist eine Arbeitgeberpflicht und keine Empfehlung.
Und dann das P?
Dann P, personenbezogen. Qualifizierung, Kompetenzerhalt, Befähigung zum Widerspruch. Wichtig ist nur die Reihenfolge. P ist die letzte Stufe, nicht der Ersatz für die beiden davor. Wer bei diesem Thema mit Schulungen anfängt und dort aufhört, hat die Gefährdungsbeurteilung übersprungen.
Was nimmt der Hörer als Aufgabe für diese Woche mit?
Einen einzigen Prozess auswählen, in dem ein System vorgibt und ein Mensch bestätigt. Und dann die vier Fragen von vorhin stellen. Nicht dem Hersteller, nicht der Geschäftsführung, den Leuten, die damit arbeiten.
Ein Satz noch zum Schluss.
Okay, die Frage ist nicht, denkst du noch selbst? Das ist eine Schuldfrage. Und Schuldfragen haben im Arbeitsschutz noch nie etwas besser gemacht. Die Frage ist, erlaubt euer Betrieb es, selbst zu denken und übt er es regelmäßig? Das erste ist eine Frage an den Einzelnen. Das zweite ist eine Frage an die Führung. Und in Paris hat gerade ein Gericht entschieden, wer davon haftet.
Ja, das war's mal wieder im Preventer Arbeitsschutz-Podcast. Ich hoffe, ihr habt diesmal wieder etwas mitgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.